Guten Morgen, Gemeinde. Was für ein schöner Gedanke. Abba, Vater, wir seine Kinder. Und als Kinder Gottes dürfen wir von unserem Vater auch immer wieder etwas lernen. Stimmt's? Oder denkt jemand, er ist fertig? Es gibt noch viel zu lernen. So die Überschrift meiner Predigt heute. Könnt ihr euch an diesen Satz noch erinnern? Früher, in meiner Schulzeit, habe ich mich oft gefragt, Jens, warum musst du das jetzt wieder lernen? Das brauche ich doch niemals. Und das stimmt, zum großen Teil. Vieles, was ich in der Schule brauchen musste, habe ich dann nie wieder gebraucht. Meistens nach den Prüfungen schon wieder vergessen. Warum muss man das lernen? Und als ich dann so gegen Ende der Schulzeit fast fertig war, habe ich dann gedacht, endlich. Endlich raus aus der Schule. Jetzt ist die Lernerei vorbei. Und vielleicht geht es dir auch manchmal im Leben so, dass du dich fragst, warum muss ich das jetzt lernen? Warum muss ich das jetzt durchmachen? Warum muss ich das erleben? Und dann kommt ein ganz Schlauer daher und sagt, ja, nichts ist umsonst. Irgendwann wird es dir einmal von Nutzen sein, irgendwann wirst du das erstmal gebrauchen müssen. Aber du willst es gar nicht gebrauchen. Du willst viel lieber, dass dein Leben glatt läuft, dass es schön, leicht, angenehm ist. Du willst gar nicht diese anstrengenden Lektionen lernen für dein Leben. Du betest viel lieber dafür, dass der Herr irgendwelche schwierigen Situationen aus deinem Leben fernhält, dass er sich davor bewahrt, anstatt in solchen Situationen zurechtzukommen, klarzukommen, da aufrecht durchzugehen. Aber so ist es nun mal nicht, wissen wir alle. Wir müssen so manches Unangenehme durchleben. Die Welt ist nun mal nicht so eingerichtet, dass Gott von seinen Kindern, wie wir es gesungen haben, wir seine Kinder, von seinen Kindern alles Unangenehme fernhält. Jede Herausforderung vom Halse hält, dass wir keine Probleme, keine Schwierigkeiten, keine Herausforderungen erleben. Gott wird also all das nicht von uns fernhalten, aber er hat versprochen, uns zu helfen in diesen Situationen und uns vorzubereiten darauf, vorzubereiten für so manches, was in unserem Leben uns widerfährt. Und so gibt es noch viel zu lernen für uns. Wir sind noch nicht fertig damit. Und so werden auch Krisen in unserem Leben zu Chancen, um zu reifen, Chancen voranzukommen, Chancen, um auf etwas vorbereitet zu sein, wo wir reifen können, vielleicht sogar so auf größere Dinge vorbereitet zu sein in unserem Leben. Denn du lernst ja etwas für dein Leben. Meine Mutter hat es immer gesagt, Jens, du lernst nicht für mich, du lernst nicht für den Lehrer, sondern du lernst für das Leben. Du lernst für das Leben. Und dennoch war sie die, die am meisten enttäuscht war, wenn ich mit einer schlechten Note heimkam. Aber wir lernen fürs Leben. Und jedenfalls, wir müssen lernen, bevor die Prüfungen kommen. Das habt ihr sicher auch gemerkt. Danach sich hinzusetzen, das nützt meistens wenig. Wir müssen lernen, bevor die Prüfungen kommen. Und so auch in unserem Leben. Vorher müssen wir uns vorbereiten, müssen Situationen gewappnet sein. Und wenn du ein Jünger Jesu bist, und davon gehe ich aus, dann bist du auch immer ein Lernender. Jünger bedeutet Schüler zu sein. Schüler zu sein. Und ein Schüler erlernt von seinem Lehrer. Und so mussten auch die Jünger, die damals mit Jesus unterwegs waren, in den 3 Jahren so einiges lernen. Einiges lernen, auch Dinge, die ihnen gar nicht gefallen haben, die unangenehm waren, die nicht schön waren und vielleicht momentan gar nicht einzusehen waren, warum sie das jetzt lernen müssen. Und besonders gefällt mir da das 9. Kapitel im Lukasevangelium. Das ist so ganz dicht, kann man da erkennen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht, wie er so Stück für Stück eine Lektion nach der anderen mit ihnen durchgeht. Lukas 9, merkt euch das mal, wenn ihr mögt, dann lest das mal zu Hause im Zusammenhang. Sie mussten auch lernen, Dinge, die ihm im ersten Moment überhaupt nicht gefallen haben. Und eine für mich sehr interessante Begebenheit, außergewöhnliche Begebenheit, eine Begebenheit, über die ich mich zumindest nicht erinnern kann, eine Predigt gehört zu haben, ist die sogenannte Begegnung auf dem Berg der Verklärung. Die Verklärung Jesu. Lukas 9, Vers 28 bis 31. Lese ich zunächst einmal und dann noch ein Stück weiter. Hier schreibt Lukas: Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm, auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts, und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Eine interessante, ungewöhnliche Geschichte, die wir uns gar nicht so richtig vorstellen können, die sogenannte Verklärung Jesu. In allen 3 Evangelien wird uns davon berichtet, von diesem besonderen Augenblick. Und dieses Ereignis gibt uns so eine Vorschau auf himmlische Dinge, könnte man sagen. So einen Ausblick auf den Himmel. Den Jüngern wurde hier etwas gezeigt, was eigentlich in die Ewigkeit hineingehört. Doch sie durften schon einen Blick dorthin hineintun. Und nicht nur das, dass sie Jesus in Herrlichkeit sehen, in einem Glanz auf Strahlen sehen, sondern sie begegnen auch oder sie sehen auch noch Mose und Elia. Die 2 großen Persönlichkeiten des Alten Testamentes. Ja, 2 Säulen oder Repräsentanten des Alten Testamentes, könnte man sagen. Sie stehen für das Gesetz und die Propheten, die 2 Hauptbezeichnungen für die Schriften des Alten Testament. Mose, der Gesetzesbringer, und Elia, der Prophet. Ja, Repräsentanten des Alten Bundes. Und hier reden sie mit Jesus und sprechen über den Ausgang, den er nehmen wird in Jerusalem. Interessant ist dieses Wort, was hier Ausgang, was als Ausgang steht, da steht das Wort Exodus. Exodus. Und das erinnert uns natürlich gleich an diesen Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und zeigt so ein Stück an, das, was da in Jerusalem passiert, bringt Befreiung, bringt Freiheit. Das, was in Jerusalem passiert, sieht zwar erstmal schlimm aus, aber übersteigt bei Weitem noch das, was damals der Auszug aus Ägypten mit sich brachte. Gott wird dadurch auf sensationelle Art und Weise handeln. Gott bringt sein Heil zu den Menschen. Und das ist die Botschaft dahinter. Rettung, Erlösung, Freiheit, eine Chance für ein neues Leben. Und darüber reden Mose und Elia mit Jesus und bereiten ihn somit auch nochmal darauf vor, was vor ihm liegt, was auf ihn zukommt, was ihn erwartet in Jerusalem. Und das alles vor den Augen der Jünger. Sie dürfen diesen Augenblick, diesen besonderen Augenblick miterleben. Doch dann geht es den Berg auch wieder runter. Zurück in den Alltag, und sie werden sofort auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt. Gleich gibt es wieder Ärger und Schwierigkeiten. Da wartet ein anscheinend epileptisch schwerkranker Junge, ein verzweifelter Vater, ratlose Jünger und schadenfrohe Gelehrte. Die warten da unten. Und was für ein Kontrast, ja, auf dem Berg, diese Herrlichkeit, dieses strahlende Erlebnis, und unten am Fuße des Berges im Tal schon wieder Theater. Und vielleicht kannst auch du hier erkennen, was Jesus seinen Jüngern durch das Erleben dieser Dinge mitgeben möchte. Das Erste, was ich erkannt habe, ist, dass wir klarkommen mit Ungleichheit. Umgang mit Ungleichheit. Emily, du machst es ran, kann man mitlesen. Zu verstehen, Gott behandelt nicht alle gleich. Ja. Gott behandelt nicht alle gleich. Warum durften eigentlich nur 3 Jünger mit auf den Berg? Der Berg war groß, Platz wäre ja genug gewesen. Ja. Und mehr Zeugen, umso besser. Ja. Doch Jesus sagt: Petrus, Johannes und Jakobus, ihr kommt mit. Und die anderen, ihr bleibt da. Warum? Ist das nicht ungerecht? Das geht irgendwie so gegen unsere Gerechtigkeitsempfindung, unsere Vorstellung von Gerechtigkeit. Wir haben unsere Vorstellung von dem, was gerecht ist, so und so muss es laufen, das wäre gerecht. Auch in der Schule, eigentlich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn du das Empfinden hast, dein Lehrer behandelt dich ungerecht. Stimmt's? Wie oft habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt? Ja, beleidigt vor euch gewesen. Und dabei wird manchmal Gerechtigkeit mit Gleichheit verwechselt. Aber wäre das wirklich gerecht, wenn alle gleich behandelt würden? Wäre das wirklich gerecht? Gott ist gerecht, ja, das wissen wir. Aber geht nicht mit jedem gleich um. Hat nicht für jeden das gleiche Programm, den gleichen Weg, die gleichen Mittel, um sein Ziel letztendlich zu erreichen. Ist das wirklich Gerechtigkeit, wenn wir alle gleich behandelt werden, ohne Berücksichtigung unserer Gaben, unserer Interessen, unserer Möglichkeiten und Fähigkeiten, unserer Schwächen und Stärken, unserer Persönlichkeit, wenn es alles außer Acht bliebe und jeder Mensch gleich behandelt würde? Ja. Und auch Jesus behandelt seine Jünger unterschiedlich. Und damit, das ist etwas, mit dem müssen wir uns einfach abfinden. Ja. Und aufhören, uns darüber zu ärgern. Gott geht mit dir anders um als mit mir. Auch anders als mit deinen Mitchristen. Ja. Du denkst vielleicht manchmal, die dürfen auf dem Berg der Verklärung und ich nicht. Die machen so tolle Erfahrungen, erleben die Wunder Gottes und ich nicht. Wir würden gerne wissen, warum. Aber finden wir uns einfach damit ab, dass Gott unterschiedlich handelt. Auch wenn ich nicht alles begreife, jetzt im Moment nicht alles verstehe. Er wird schon seine Gründe haben. Wir haben darüber gesprochen, wir können unserem Gott vertrauen. Wer auf den Herrn sein Vertrauen setzt, ja, der ist gepflanzt an den Bach. Und er kann unser vermeintliches Gerechtigkeitsgefühl empfinden und schon manchmal ganz schön die Stimmung vermiesen. Ein Großteil von kindlichen Streitereien basiert auf diesen Themen. Warum hat er mehr? Warum ist er besser? Warum habe ich das nicht? Und könnt ihr euch vorstellen, es gibt es auch bei Erwachsenen. Bei euch nicht, aber ich kenne Erwachsene, bei denen gibt es das auch. Ja. Andere haben mehr, andere sind gesünder, andere verdienen besser, haben den netteren Partner oder haben überhaupt einen Partner. Schnell wirken andere auf uns wie vom Leben bevorteilt. Höre auf, dich zu vergleichen. Höre auf, dich mit anderen zu vergleichen. Das führt zu nichts, außer zu Frust. Ja. Vergleiche dich nicht. Finde dich ab damit und klage Gott oder andere nicht dafür an. Denn Gott geht mit dir einen ganz, ganz besonderen Weg. Den richtigen Weg für dich, der am besten ist, der dich zum Ziel führt. Auch die anderen Neuen, die unten am Fuße zurückblieben, auch die sind berufen. Auch für die hat Gott einen Weg. Auch die anderen 70, die hier in der Geschichte gar nicht in Erwägung oder erwähnt werden. Auch mit denen geht Gott seinen Weg. Und auch mit dir. Mit dir geht Gott seinen Weg, hat einen guten Plan für dich. Kannst du das glauben? Ein Jünger Jesu muss lernen, mit Ungleichheit umzugehen. Das einfach zu akzeptieren, dass Gott nicht jeden gleich, sondern ganz individuell uns Menschen behandelt. Und du brauchst dich auch mit niemand anders zu vergleichen. Das hast du gar nicht notwendig. Ja. Der Apostel Petrus, Jesus eröffnet dem Petrus mal, welchen Tod er sterben wird. Ja. Und Petrus hat sich auch vielleicht auch gefragt in dieser Situation, warum ich? Warum muss ich das machen? Und er schaut dann auf Johannes und fragt Jesus, was wird mit diesen? Ja. Was wird mit diesen? Und was sagt Jesus? Was geht's dich an? Folge du mir nach. Folge du mir nach. Lerne, mit Ungleichheit klarzukommen. Ja. Und das ist eine schwierige Lektion. Nicht einfach. Schon eine in der höheren Klassen. Das zweite, was mir hier auffällt in dieser Geschichte ist, was die Jünger lernen sollten, mit rätselhaften, unerklärbaren Handeln Gottes klarzukommen. den Umgang mit rätselhaften Handeln Gottes. Vers 33. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Wir können Gott nicht immer verstehen. Sein Umgang mit dir, mit mir, bleibt uns manchmal ungewiss, verschleiert, manchmal rätselhaft. Warum handelt Gott in dieser Situation jetzt so? Und auch als Pastor kann ich nicht alles erklären, warum Gott jetzt das zulässt und Gott so und so handelt und nicht anders. Warum ausgerechnet dir das so passiert? Ja, völlig unpassend nach deiner Meinung. Gottes Handeln ist manchmal rätselhaft. Stimmt das? Ist nicht immer verständlich. Und die Jünger fragen sich auch hier, warum können wir nicht hier bleiben? So eine Herrlichkeit, so ein Segen. Hier schlagen wir unsere Zelte auf. Hier richten wir uns ein, Jesus. So könnte es immer bleiben. Der Segen, die Nähe, was hier spürbar und erlebbar ist, das wollen wir festhalten. Diesen schönen Moment, diese angenehme Situation. Aber nein. Auch das geht vorüber. Die schönsten Momente, die du hast mit Gott, auch sie haben ein Ende. Du willst sie vielleicht festhalten, aber nein, sie hören auf. Du willst, dass sie sich wiederholen, aber vielleicht überlebst du manche Dinge nur ein einziges Mal. Einen besonderen Augenblick, wo Gott dir in besonderer Weise ganz, ganz nahe ist. Eine segensreiche Freizeit vielleicht. Eine besondere Konferenz. Eine Berührung des Heiligen Geistes. Und jetzt? Jetzt ist sie nicht mehr an diesem Maße da. Und auch die Jünger hier wollten am liebsten in diesem Augenblick verweilen. Das festhalten, was sie in dem Moment hatten. Wisst ihr, die ganze Zeit waren sie ja mit Jesus unterwegs gewesen, von einem Ort zum anderen, immer zu Fuß, Strapazen auf sich. Und hier kommen sie auf einmal auf den Gedanken, lass uns doch Hütten bauen. Was für ein genialer Augenblick muss das gewesen sein. Sie konnten diese Situation nicht richtig einordnen. Warum muss das aufhören? Gott wollte sie, diese drei, vorbereiten auf das, was vor ihnen lag. Auf ihren Auftrag, auf zukünftige Herausforderungen, die sie erleben werden. Sie waren nicht nur auf diesem Berg, um sich im Glanze der Herrlichkeit zu baden, die Gegenwart Gottes zu genießen. Ja. Oh, das ist so schön, möge es doch nie aufhören. Darum ging es nicht. Das war nicht der Fokus. Es ging darum, dass diesen Jüngern etwas mitzugeben für die Zeit danach. Für die Erlebnisse, die da kommen würden, nach dem Gottesdienst, nach der Segenszeit, nach der Freizeit, nach der Konferenz. Ja. Und das zeigt sich in diesem einen Satz, den Jesus ihnen mitgibt, Vers 34 und 35. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen, und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Sie sollten also Jesus als den Sohn Gottes noch einmal bestätigt bekommen und sie sollten ganz wichtig auf ihn hören. Ja. Dazu brauchte es eine Stimme vom Himmel, nochmal sich zu vergewissern. Jesus ist der Sohn Gottes. Die ganze Autorität Gottes steht hinter ihm. Und es ist wichtig und vertrauenswürdig, auf ihn zu hören. Dieser besondere Moment sollte ihnen das deutlich machen. Hört auf Jesus. Er ist zuverlässig. Und gerade dann in den Zeiten, wo Zweifel kommen, in den Zeiten, wo es eng wird, dann in Jerusalem, wo auf einmal ihr Herr und Meister von ihnen geht, auf eine Art und Weise, die sie sich nicht vorstellen hätten können. Wo Zweifel aufkommen, Ängste aufkommen, da sollten sie nochmal eine Bestätigung bekommen. Es passt schon alles. Haltet fest. Hört auf Jesus. Bleibt dran. Vorbereitung auf die Zeit, wo wir Gott nicht verstehen. Wo wir uns vielleicht manchmal verlassen vorkommen. Eine Vorbereitung. Und diese Höhepunkte, diese ja, Erlebnisse der Herrlichkeit sollen uns darauf vorbereiten, sollen uns fest und sicher machen. Es ist für Gott weniger wichtig, dass wir etwas erleben oder gewisse Dinge spüren. Es ist ihm wichtiger, dass wir, wenn wir nichts spüren, dennoch auf ihn hören. Ja? Und Gott redet auch heute, Gott redet weiter, auch zu diesen Jüngern damals. Er geht mit ihnen, er redet durch die Bibel, er redet durch den Heiligen Geist, er redet durch andere Menschen, er offenbart sich. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gottes Willen für unser Leben zu erkennen. Und Gott legt seinen Jüngern nochmal in diesem besonderen Moment das ans Herz, auf ihn zu hören, auf Jesus Christus, meinen Sohn, den ich auserwählt habe, sagt er. Hört auf ihn. So werdet ihr vorankommen. So werdet ihr bestehen. So werdet ihr weiterkommen und wachsen. Nicht der Moment, der oben auf dem Berg war das Wichtigste. Dieser Moment verging wieder. Aber Jesus blieb. Er ging mit ihnen auch den Berg hinab. Egal wie sie sich fühlten, Jesus ging mit ihnen auch wieder darunter. Mose war weg. Elia war weg. Sie waren wieder verschwunden. Der strahlende Glanz war weg. Aber Jesus war mit ihnen, auch weiterhin. Er war bei ihnen. Und auf ihn sollten sie hören. Und so geht Jesus auch mit uns, auch wenn die besonderen Momente in unserem Leben wieder verblassen, vorübergehen. Diese kann man nicht festhalten. Jesus können wir festhalten. An Jesus können wir festhalten. Ihn haben wir bei uns. Und ein drittes, was zu lernen gilt. Es gilt zu lernen, dass wir als Jünger Jesu Begrenzungen haben. Umgang mit unserer eigenen Ohnmacht. Situationen der Ohnmacht, wir werden sie erleben. Es gibt Situationen, da sind Jünger Jesu überfordert. Hast du das schon erlebt? Da sind Jünger Jesu überfordert. Vers 37 bis 40. Es geschah aber am folgenden Tag, als sie von dem Berg gestiegen waren, da kam ihm eine große Volksmenge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach, Lehrer, ich bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er, und er zerrt ihn unter Schäumen, und kaum einmal lässt er von ihm ab. Er reibt ihn auf. Und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Kaum liegt dieser erquickende Augenblick hinter dir, schon wieder Schwierigkeiten. Sie konnten es nicht. Ja. Sie hatten es nicht drauf. Sie haben es versucht. Sie haben es sogar als vorher erlebt. Sie haben erlebt, wie unter ihrem Dienst Dämonen ausgefahren sind, Blinde die Augen aufgetan wurden, Kranke gesund wurden. Aber hier, in dieser Situation, es klappte nicht. Es funktionierte nicht. Peinlich, oder? Peinlich, peinlich. Vers 41. Jesus antwortet auf diese peinliche Situation. Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Das ist doch sensibel, oder? Einfühlsam. Autsch, kann ich da sagen. Da kommst du zu Jesus in deiner Not, in deiner Verzweiflung, auch in der Hoffnung auf Hilfe und dann so etwas. Du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Dieser liebe und geduldige Herr Jesus reagiert so genervt, hier in dieser Situation, könnte man fast meinen, ja. Will er uns etwa auf einen Punkt stoßen, einen Punkt, in dem wir in unserem Leben vielleicht schon weiter sein könnten? Ich entdecke so Hinweise in der Schrift, warum die Jünger den Jungen nicht helfen konnten. Wegen eures Kleinglaubens, steht im Matthäusevangelium. Oder es ist eine Sache des Gebets, berichtet uns Markus. Und kann es sein, dass es in unserem Leben Defizite gibt, wofür wir verantwortlich sind? Ja. Wofür wir verantwortlich sind. Ein Mangel an Glauben und Vertrauen, ein Mangel an persönlichem Wachstum und Reife. Oder vielleicht war auch die Gedanken der Jünger mehr mit Neid und solchen Dingen beschäftigt, weil sie unten bleiben mussten vom Berg. Ja. Mehr mit den Dingen beschäftigt als mit der Not dieses Jungen. Es gibt Gefühle und Gedanken, die sind störerisch oder hindern uns in unserem Glaubensleben. Ärger, Neid, Eifersucht auch. Bei solchen Haltungen muss man sich nicht wundern, wenn der Glaube nicht wächst, wenn wir nicht vorankommen. Es ist nicht für uns genau erkennbar hier, warum die Jünger oder was die Jünger auch genau falsch gemacht haben. Aber es wird deutlich, Jesus nimmt sie mit hinein in die Verantwortung. Auch sie haben ein Stück weit Verantwortung. Ihr könntet es anders haben. Ihr habt es ja schon anders erlebt. Ja. Trotz, dass hier Jesus in dieser Situation etwas genervt erscheint, geht er dennoch weiter seinen Weg mit den Jüngern. Ja. Und sie bleiben dabei. Sie, die den Dämon nicht austreiben konnten, die nicht mit auf dem Berg waren und so manches rätselhafte Handeln Gottes nicht verstanden haben. Jesus geht mit ihnen weiter. Er lehrt sie immer und immer weiter. Und es heißt dann weiter, Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Wenn wir jetzt mal nur dieses Heilungsgeschehen betrachten, da ist interessant, wie Jesus hier umgeht, in diesem kurzen Satz. Er bedrohte den Geist. Ja. Also die Krankheit anscheinend steckte anscheinend dahinter, aber angetrieben hier nochmal von einer bösen, zerstörerischen Macht, die Jesus natürlich gleich erkennt. Eine Macht, die den Jungen kaputt machen wollte. Und diese Macht tritt Jesus entgegen. Er bedrohte sie, heißt es. Und auch dann geht es weiter, er heilte den Jungen. Also er wurde richtig gesund. Nicht nur so ein Gefühl der Besserung, hat nicht nur etwas nachgelassen, sondern er wurde ganz gesund. Er wird heil. Und dann heißt es, er gab ihn seinem Vater zurück. Wisst ihr, Krankheit hat manchmal den Effekt oder oftmals den Effekt, dass sie Beziehungen auch zerstört. Damals noch mehr als heute. Ja. Krankheit kann isolieren. Krankheit kann dich entfremden. Krankheit kann dich ausschließen von irgendwelchen Aktivitäten oder Gesellschaften, die dir lieb und wertvoll sind. Gerade psychische Krankheiten. Wie schnell isolieren sie Menschen? Unter solchen Krankheiten verändern sich Menschen. Manchen erkennst du gar nicht wieder. Jesus vertreibt diese finstere Macht. Er heilt, nimmt die Krankheit weg und stellt auch die Beziehung wieder her. Zurück in die Familie, in die Gemeinschaft. Der Junge konnte wieder am normalen Leben teilnehmen. Und die Jünger stehen dabei. Die Jünger stehen dabei und dürfen lernen. Dürfen lernen, mit ihrer Ohnmacht, mit ihren Grenzen klarzukommen, fertig zu werden, das einfach zu akzeptieren. Ich kann nicht alles. Ich bin nicht der Heiland dieser Welt. Und dennoch nicht aufzugeben, sich nicht drüber zu ärgern, zu wissen, meine Macht ist begrenzt, mein Einfluss ist begrenzt, aber damit klarzukommen. Uns werden diese Dinge, auch diese Situationen nicht erspart bleiben. Auch wir werden an unsere Grenzen kommen. Aber die Jünger stellen hier in diesem Moment die richtige Frage. Warum konnten wir ihm nicht helfen? Warum? Sie sind interessiert. Sie wollen der Sache auf den Grund gehen. Wollen es genau wissen. Warum konnten wir ihm nicht helfen? Sie hätten ja auch sagen können, gut, vergessen wir die Pleite ganz schnell. Schwamm drüber. Zum Glück ist Jesus gekommen. Ja. Aber nein, sie wollen der Sache auf den Grund gehen. Warum sind wir hier nicht weitergekommen? Ja. Wir wollen das nächste Mal besser machen. Und das ist eine gute Voraussetzung für Jünger Jesu. Wir wollen weiterkommen, wir wollen wachsen. Wir wollen das nächste Mal die Prüfung bestehen. Warum, sag's Jesus, warum hat das nicht funktioniert? Wir haben es doch schon erlebt. Warum hat es hier nicht geklappt? Und so zeigt sich in ihren Fragen, ja, wir müssen noch so einiges lernen. Ja, da ist noch Wachstumspotenzial. Da ist noch Potenzial zur Reife. Und Jesus hat die Chance, ihnen wieder etwas mitzugeben. Etwas für ihr Leben. Sie können etwas daraus lernen, was ihnen hilft in der Zukunft. Für neue Situationen, für neue Herausforderungen. Und ein viertes und letztes, was die Jünger hier lernen, ist, mit Gegenwind klarzukommen. Der Umgang mit Gegenwind. Fertig zu werden damit in ihrem Leben. Der Evangeliumschreiber Markus berichtet ja in seinem Bericht einige Details, die bei Lukas nicht zu finden sind. Und so lese ich jetzt aus Markus 9, Vers 14 bis 16. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr, und sie liefen herbei und begrüßten ihn, und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Es war zu einem Streit gekommen, also nichts Ungewöhnliches. Ja. Es war zu einem Streit gekommen, wahrscheinlich über diesen kranken, epileptischen Jungen. Und bei Jesus war es sicher nicht nur Neugier, dass er da nachfragte. Vielleicht hatten die Schriftgelehrten mitbekommen, dass es hier nicht funktioniert. Sich vielleicht die Hände gerieben. Ha, jetzt funktioniert's nicht. Sich drüber gefreut. Und sie begannen sich lustig zu machen. Seht ihr, klappt doch nicht. Beweist doch mal, ja, dass euer Jesus die Macht hat. Ist ihr auch schon mal in so einer Situation gewesen? Wenn einer kommt, ihr erzählt Geschichten über Afrika, Asien und Südamerika, die Wunder Gottes. Aber zeigt's doch mal, hier, beweis doch mal, in deiner Nachbarschaft, deiner Arbeitskollegen, hier und jetzt, heute. Und die Jünger haben vielleicht angefangen, wie du vielleicht manches Mal auch, ihren Herrn Jesus zu verteidigen. Sonst hat es immer geklappt. Dem Jungen fehlte der Glaube, oder war Sünde im Spiel, oder auf sonst welche Gedanken man als Christ so noch kommt. Ein heftiger Streit war im Gang. Gegenwind wird es immer geben, ihr Lieben. Gegenwind wird es immer geben. Das ist nichts Ungewöhnliches. Es gibt immer diese Menschen, denen es nicht gefällt. Es gibt immer diese Menschen, die etwas dagegen haben. Die etwas dagegen setzen wollen. Die sich auch freuen, wenn Dinge nicht funktionieren. Und manchmal müssen wir energisch für unsere Sache eintreten. Wir müssen unseren Standpunkt mit Nachdruck deutlich machen. Wir sollen nicht streiten über nutzlose Themen, über Wortgeplänkel und solche Sachen, Wortklauberei oder Rechthaberei. Aber wir dürfen streiten für die richtige Sache, für die Wahrheit eintreten. Ja. Immer in Liebe und Wertschätzung natürlich unseres Gegenüber. Kein verletzendes Rumhacken aufeinander, warum man dann schnell auch reinkommt. Das sollten wir eher lassen. Das ist auch eher zerstörerisch, nicht gewinnend. Ja. Aber Gegnerschaft wird es immer geben. Ein Glaube, der nicht auf Widerstand stößt, der wirkt auf mich schon verdächtig. Rechne nicht damit, dass jeder deiner Ansicht zustimmt, dass jeder, der dir Applaus klatscht, ja, rechne eher damit, dass jemand dir und deinen Ansichten, deinem Glauben widersteht, dass Gegenwind kommt, Spott, sich lächerlich machen, dagegen diskutiert. Und das ist ja nur der harmlose Widerstand, den wir hier in unserem Land erleben. Jünger Jesu müssen lernen, mit Gegnern auch fertig zu werden. Nicht Gegner fertig zu machen, ja, das nicht. Nicht unsere Gegner fertig zu machen, sondern mit Gegenwind richtig umzugehen. Vielleicht sogar den Gegner zu gewinnen. Wisst ihr, ich war vor meiner Bekehrung auch ein Gegner. Was ich diskutiert habe, ja, mit Christen, die meine Arbeitskollegen waren, provoziert, diskutiert, herausgefordert, beleidigt, gespottet. Ja. Ein Lehrling kann ich mich daran erinnern, die haben wir richtig fertig gemacht. Aber sie haben sich darauf eingelassen, haben mit mir diskutiert, haben mit mir manches Mal gestritten. Und heute darf ich hier stehen. Es gibt Widerstand. Es gibt Dinge, da muss man mal ausdiskutieren, aber immer in aller Liebe und Freundlichkeit, manchmal auch mit Geduld bei schwierigen Menschen, die nur reden möchten um des Redens willen, diskutieren um des Diskutierens willen. Aber wir dürfen streiten um die Wahrheit. Ja, um die Wahrheit, nicht um Recht zu haben. Und so rüstet Jesus seine Jünger zu. Rüstet seine Jünger zu. Bei uns damals in der DDR, da hießen diese Freizeiten, die hier Freizeiten heißen, hießen Rüstzeiten. Ja, man hat sich über den Begriff so manches Mal gewundert, weil man nichts mit dem Christsein zu tun hatte. Aber das waren Rüstzeiten, weil sie uns zurüsten sollten auf Dinge, die kommen, ja, für den Glauben zurüsten sollen. Da ging es nicht nur um Freizeit, ging es um Zurüstung. Und so rüstet Jesus seine Jünger auch hier zu. Und auch wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch so manches lernen in unserem Leben. Und diese vier Dinge hier, die müssen wir lernen, einfach zu akzeptieren. Ich fasse sie nochmal zusammen. Jünger Jesu, sie lernen Ungleichheit zu akzeptieren oder damit umzugehen. Rätselhaftes Handeln Gottes zu akzeptieren. Ihre eigenen Grenzen und ihre eigene Ohnmacht zu akzeptieren. Und auch Widerstand zu akzeptieren und damit richtig umzugehen. Das alles zu akzeptieren, damit klar zu kommen, das sollten sie lernen. Und das müssen auch wir lernen. Ohne dass wir da, wenn uns diese Dinge begegnen, verzweifeln, resignieren, hinwerfen oder vielleicht gar in Depressionen geraten. Ja. Das sind Dinge, die werden uns begegnen und auf die sollen wir vorbereitet sein. Verzweifle nicht an Ungleichheit. Verzweifle nicht an dem rätselhaften Handeln Gottes. Verzweifle nicht an deiner eigenen Ohnmacht. Verzweifle nicht, wenn dir Widerstand entgegentritt. Und so geht Jesus mit seinen Jüngern Schritt für Schritt weiter. Keiner wird abgehängt, keiner wird zurückgelassen. Es gibt Korrektur, ja. Es gibt Zurechtweisung. Aber sie lernen so Stück für Stück und wachsen im Glauben, werden fester, tiefer gegründet und sie werden auch mit Gegnerschaft dann später zurechtkommen müssen. Diese Jünger, sie würden irgendwann in kurzer Zeit, werden diese Jünger, von denen hier die Rede ist, ohne ihren sichtbaren Jesus unterwegs sein müssen. Ja? Und sie werden auf Herausforderungen stoßen, auf Gegnerschaft stoßen. Sie werden an ihre Grenzen kommen. Sie werden schwierige Situationen zu meistern haben. Und darauf wollte sie Jesus vorbereiten. Und so ist so manches, was wir lernen, nicht umsonst. Auch wenn es uns nicht gefällt in diesem Augenblick. Ich kann mir gut vorstellen, wie dankbar sie gewesen sind im Nachhinein oder wenn sie dann in den Situationen gewesen sind, wie dankbar sie waren, dass Jesus damals in Galiläa mit ihnen diese Dinge durchgegangen ist, sie gelehrt hat, sie darauf vorbereitet hat, Dinge durchgekaut, ja, die sie vielleicht nicht eingesehen haben, die sie nicht verstanden haben, wo sie vielleicht sogar genervt waren manchmal. Damals hätten sie es vielleicht leichter gehabt. Aber im Nachhinein haben sie den Sinn dahinter gesehen. Und so möchte ich dir Mut machen. Sei auch dankbar für die Lektionen, die Gott mit dir durchgeht in deinem Leben. Die du mit Jesus lernen darfst. Auch schwierige, unangenehme Zeiten. Ja. Und du denkst vielleicht manches Mal, wozu brauche ich das? Wozu soll ich das lernen? Was soll das mir nützen? Aber es wird der Augenblick kommen. Es wird der Augenblick kommen, da wirst du es anwenden können. Da wird es dir helfen, zu bestehen, ja, die Prüfung zu bestehen. Und so geht Jesus mit seinen Jüngern durch Herrlichkeit, aber auch durch Leid. Durch Erfolg, aber auch durch Misserfolg. Aber er ist immer dabei. Er ist dabei. Und er ist auch bei dir. Er bringt dich weiter und bereitet dich vor für den Auftrag, den er dir gegeben hat. Du hast einen Auftrag, dem es zu erfüllen gilt. Und so ist Gottes Weg mit dir anders als mit dem, der neben dir auf dem Stuhl sitzt. Doch er wird dich etwas lehren, was du im Leben für deine ganz spezielle Berufung gebrauchen kannst. Und vielleicht verstehst du es erst dann, wenn du es wirklich anwenden kannst. Lieber wäre mir, ich hätte das alles nicht lernen müssen. Lieber mehr wäre mir, es wäre in meinem Leben alles glatt gelaufen. Auch wir als Familie, wir haben Zeiten durch, die wir jetzt nicht unbedingt wiederholen möchten, aber die wir auch nicht missen möchten aus unserem Leben. Ja. Die uns vorbereitet haben für schwierige Situationen. Und auch, wenn wir manche Situationen vermasseln, wenn ich versage, wenn ich Fehler mache, Jesus ist bei mir. Manchmal ist es ja auch so in der Schule, man muss mal eine Runde wiederholen, oder? Eine Klasse wiederholen. Weil man eine Prüfung eben nicht bestanden hat. Sei ermutigt. Auch die Runde geht Jesus mit dir. Ja. Auch die Runde geht Jesus mit dir. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen nicht mal alles für gut empfinden und hilfreich empfinden. Ja. Manches müssen wir einfach akzeptieren. Amen. Amen.